Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich möchte euch ein Projekt vorstellen, was mich schon so ein bisschen mehr als 2 Jahre begleitet, mich und 2 Freunde, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Ich stehe jetzt hier, die beiden anderen haben aber mindestens genauso viel gemacht. Das muss ich erwähnen, das ist wichtig. Privat und auch beruflich mache ich so Dinge mit IT-Sicherheit und habe da gelegentlich auch mit solchen Dingen, über die ich hier reden werde, was zu tun. Und tatsächlich war es auch ein Fall aus dem beruflichen Leben, der uns auf diese Idee gebracht hat, uns diese Technik, die wir uns hier heute angucken wollen, ein bisschen genauer anzugucken. Wir wollen uns einmal am Anfang ein bisschen angucken zu theoretischen Grundlagen. Das ist so ein bisschen, worum geht es da, was machen wir? Dann haben wir so ein paar praktische Erkenntnisse, was da irgendwie gut funktioniert und was nicht. Und dann möchte ich euch so ein paar Geschichten erzählen, weil es ist jetzt irgendwie noch eine Stunde bis zur Geisterstunde und da muss man noch ein bisschen in Stimmung kommen für. Ganz zum Ende habe ich eine Zusammenfassung und einen Aufruf und dann habe ich vielleicht noch Zeit, vielleicht nicht, das werden wir sehen. Fangen wir an. Was haben wir uns angeguckt? Ihr kennt diese große Cloud irgendwie und AWS ist ein großer Teil davon und da haben wir uns konkreter etwas angeguckt, was sich S3 nennt. Bei dieser Cloud ist die Eigenschaft immer so ein Pay-as-you-go-Modell. Man hat irgendeinen Service, den man konsumiert und das ist dann irgendein Internet-Service an dieser Stelle. Und dieses, was man konsumiert, bezahlt man, solange man das konsumiert. Und wenn man aufhört, das zu bezahlen, also zu konsumieren, dann muss man auch aufhören zu bezahlen. Das ist das Gute daran. Wir gucken uns hier AWS an. AWS wird den meisten von euch geläufig sein, der Vollständigkeit halber. Das ist die eine Sparte von Amazon. Wenn ich Amazon sage und AWS, meine ich das Gleiche. Amazon hat noch eine andere Sparte, die mittlerweile einen kleinen Tacken kleiner ist. Das ist die Sparte, die Pakete verschickt. Wir gucken uns hier an den Teil, der Internetdienstleistung macht und sowas. Das Ganze läuft für die meisten Leute komplett als Self-Service. Man hat da diese UI irgendwie und kann sich da Dinge klicken. Man kann das auch toll automatisieren. Aber die meisten Kunden, oder von der Anzahl her die meisten Kunden, von Umsatz keine Ahnung, aber von der Anzahl der meisten Kunden, die haben nie mit irgendjemandem von Amazon geredet, als sie sich ihre Sachen geklickt haben. Die haben da keinen bekommen, der ihnen gesagt hat, wie toll das alles ist und wie das alles so. Die haben sich dann die Doku durchgelesen und dann haben sie losgelegt. Und naja, wenn man dann loslegt und irgendwie da so ein bisschen Dinge tut, dann ist das, kann das gut gehen, kann das nicht gut gehen, das gucken wir uns dann an. Wichtig bei diesem ganzen Cloud-Konzept ist ein Konzept, was den Cloud-Providern sehr wichtig ist. Dieses Konzept nennt sich Shared Responsibility. Das heißt, der Cloud-Provider ist dafür verantwortlich, die Applikation, diesen Service zur Verfügung zu stellen und alles, was da sozusagen hinterkommt, sei es das Rechenzentrum, die Netzwerkverkabelung, die Kühlung, Ausfall, Notstrom, Diesel, diese ganzen Dinge. Der Anwender ist dafür verantwortlich, wie er dann seine Applikation konfiguriert. So. Das ist auch erstmal okay, weil der Cloud-Provider will mit diesem Anwender eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ganz wichtig für Amazon ist, keine Personenstunden zu verbrennen. Und deswegen sollen die mal alle schön automatisiert irgendwie dann da über die UI das klicken oder über irgendwelche Skripte, aber nicht mit irgendjemandem bei Amazon reden müssen. Das ist wichtig, weil dann müsste da irgendjemanden bei Amazon sitzen und mit denen reden. Wichtig bei Amazon, es ist ein globaler Konzern und natürlich ist der auch global verteilt, damit irgendwie IT irgendwie halbwegs dicht an einem dran ist. Gibt es Zonen und das wird später noch wichtig. Deswegen merkt euch einfach mal diesen Begriff für Zonen. Was haben wir uns genauer angeguckt? Wir haben uns genauer angeguckt einen Service, der nennt sich S3. S3 steht für Simple Storage Service. S für Secure oder sowas ist nicht mit dabei. Der hat einen relativ simplen Gedanken, man möchte möglichst viele Daten möglichst günstig ablegen und dann irgendwann wieder abrufen können. Und diese Daten legt man etwas ab, das sich Bucket nennt. Und da liegen die alle gemeinsam und in diesem Bucket liegen halt ein Haufen Dateien. Und ja, ich habe jetzt hier euch ein Beispiel mitgebracht, das ist das NASA OSDR, das ist das NASA Open Science Data Repository. Da legt die NASA Dinge rein, die sie für die Allgemeinheit für interessant hält. Wenn irgendein Teleskop wieder ein schönes Bild geschossen hat, kann man das da womöglich drin finden. Ich habe mir dieses Bucket nicht genauer angeguckt, aber das ist halt so für die Allgemeinheit verfügbar. Und wenn man das dann in einem Browser aufruft, dann sieht das so in etwa aus, wie das jetzt hier auf der Folie gerade ist. Irgendwie ganz oben, dann da ist der Name und dann ist da so ein bisschen hier dieser Key, der sagt einem dann die erste Datei, die da liegt und dann wird das irgendwann editiert und das Ding hat eine Größe. Das sind so die wichtigen Sachen, die da irgendwie drinstehen, die für uns jetzt irgendwie an der Stelle interessant sind. Wenn man jetzt diesen Key nimmt und den einfach dann hier oben an diese URL, die hier steht, dranhängt, dann kriegt man diese Datei von seinem Browser runtergeladen, hat die dann auf seinem Rechner. Das ist unglaublich praktisch, unglaublich cool, denn dieses Bucket hier von der NASA ist offen und genau das ist das, was wir uns angucken wollen. Offene Buckets. Buckets sind dafür gemacht, dass man da Daten reinlegen kann und nicht jedes Bucket ist offen. Dieses Bucket wurde aufgemacht von der NASA. Die haben zwei Configs verändert. Einmal kann man sich ohne Authentifizierung den Index angucken. Der Index ist die Liste aller Dateien. Und man kann sich angucken, alle Dateien, ohne sich authentifizieren zu müssen. Diese beiden Eigenschaften müssen umgestellt sein, damit wir ein Bucket als offen klassifizieren. Und genau diese offenen Buckets, wo jegliche Art von Zugriffsbeschränkung entfernt worden ist, die haben wir uns angeguckt. Wir haben also keinerlei Passwörter geraten und wir haben keinerlei, ich sag mal, böse Dinge irgendwie versucht, um irgendwie an Secret Keys zu kommen und an Dinge zu kommen. Diese ganzen Dinge, über die ich jetzt hier heute erzählen möchte, stehen einfach alle so im Internet. Man muss den Namen des Buckets kennen. Dann kann man sich diese Liste angucken, das ist eine XML-Datei, manchmal hat die auch noch mehr Seiten. Und dann kann man sich angucken, was da in Dateien ist und kann sich die Dateien runterladen. Und genau nur um diese offenen Sachen, die wollen wir uns angucken. Es gibt eine sehr wichtige Eigenschaft, die Amazon ein bisschen einzigartig macht. Deswegen haben wir uns komplett auf Amazon fokussiert im Rahmen dieser Arbeit. Amazon hat eine tolle Eigenschaft im DNS. Denn wenn es jetzt einen Bucket-Namen gibt, und das hatten wir eben schon hier mit diesem NASA-USDR-Bucket, dann ist es so, dass die, also dieses NASA-USDR-Bucket hier, genau, dann ist es so, dass es, wenn man einen DNS-Request macht, DNS ist UDP, dann kriegt man gesagt, wo das denn liegt, und dann kriegt man gesagt, das ist jetzt hier in dem Fall US West 2. Ist eine Zone von Amazon, da sind sie wieder, die Zonen, und diese Zone ist nicht die Standardzone. Wenn ich jetzt den Bucket-Namen mir ausdenke und den versuche zu raten, ne, no Bucket, der Bucket-Name ist vergeben, aber das ist jetzt mal gedacht, ist das nicht, dass es das nicht gibt, dann würde es einen zeigen US East 1. US East 1 ist die Standardzone, wenn es ein Bucket nicht gibt, dann zeigt es immer noch US East 1. Das heißt, was kann ich jetzt machen? Ich kann machen Reconnaissance via DNS. Ich kann rausfinden, welche Buckets es gibt überhaupt via DNS, ohne dass Amazon ein sinnvolles Rate Limiting machen kann. Weil ich kann in großer Menge mir Bucket-Namen ausdenken, dazu kann ich mir Wörterbücher nehmen und noch so schöne Dinge dranhängen, wie minus prod, minus dev und so weiter, was man irgendwie so als Bucket-Namen sich so ausdenken kann, und kann dann mal einen DNS-Request dafür machen und kann mir angucken, okay, ist die Antwort US East, US East 1 konkret? Wenn ja, dann, naja, wahrscheinlich gibt es das Bucket nicht, vielleicht liegt es US East 1, aber dann ist es mir eigentlich auch egal. Vielleicht gibt es das Bucket, dann kriege ich, wenn es nicht in der Standardzone liegt, genau die Antwort, in welcher Zone es liegt. Und das ist implizit eine Antwort auch dafür, dass es dieses Bucket gibt. So, das macht es mir sehr, sehr leicht, eine große Menge Bucket-Namen auszuprobieren, ohne dass Amazon mich viel Rate-Limiten kann, und dann kann ich da loslegen, Buckets finden. Das ist der erste Schritt. Dann habe ich eine Liste an Buckets, von denen ich weiß, dass es sie gibt. So. Zweite Variante, um Buckets zu finden, wenn ich es habe, einen DNS-Query-Log. Es gibt mehrere Arten, so ein Bucket zu adressieren, aber das, was wir eben gesehen haben, genau mit diesem Namensschema, mit dem bucketnamen.s3.amazonaws.com, das ist genau eine Art davon, und die wird auch häufig verwendet. Das heißt, wenn ich so einen DNS-Query-Log irgendwie in die Finger kriege, kann ich sehr bequem gucken, welche Bucket-Namen denn da aufgerufen werden. Das könnt ihr euch überlegen, dass das, ich sag mal, wenn ihr IT-Admin seid, euren DNS-Server betreibt in der Firma, dann könnt ihr das selber ganz gut sehen. Euer Telco kann das sehen, wenn der euren Internet-Traffic von zu Hause sich anguckt. Das kann aber auch irgendwelche Behörde sein, die auch genau dann diesen Datenstream irgendwie mitliest und in DNS halt so feststellt, was denn alles Spannendes drinsteht. Das ist technisch ziemlich simpel. Und also gerade dieses passive Mitloggen ist ziemlich simpel. Und das macht es eben auch so gefährlich. Und ja. Das ist nicht so angenehm. Deswegen ist das ja in meinen Augen ein relativ krasses schlechtes Design bei diesem Konzept, wie Amazon S3 implementiert. Genau. So, jetzt müssen wir uns nochmal was angucken, sozusagen so ein bisschen das Problem einordnen. Die Angriffsoberfläche ist sowas, wo man sich überlegt, naja, wie häufig tritt das auf und wie wahrscheinlich ist, dass es das auftritt und was passiert dann? Die Komplexität von diesem Ganzen ist eher so auf der Skala eher bei Null, weil also ein Bucket-Namen raten ist jetzt nicht wirklich schwierig, und es gibt auch tatsächlich Leute, die sich damit noch mehr beschäftigen und die dann auch Dienste im Internet anbieten, wo man dann solche Buckets suchen kann. Und offene Buckets passieren sehr, sehr, sehr häufig. So ein richtig fieser Exploit ist zum Glück irgendwie so das andere Ende der Skala, der passiert nicht so häufig und ist dann irgendwie auch, hat ganz viel Aufmerksamkeit, und da wird schnell was angegangen. Und dann kommen Leute an und patchen, ne? Wenn eine tolle Exchange wieder irgendein Problem hat, dann kommen die Leute und sind es auch gewohnt, den schnell zu patchen. dass die Leute irgendwie gesagt kriegen, ihr habt da so ein offenes S3-Bucket, das ist für die erstmal was Neues, das kennen die nicht so. Und das ist eine Sache, die haben wir ein bisschen angegangen in diesem Projekt und eins der ersten großen Buckets dieses Jahr, was uns über den Weg gekommen ist, ist dieses Bucket. Diese Firmen werden euch nämlich an allen was sagen, die waren alle betroffen von einem Bucket und in diesem Bucket lagen Multifaktor-SMS. In Echtzeit. Ja? Das war ein bisschen unangenehm. Ich habe das irgendwie, dann sitze ich da abends irgendwie zu Hause am Schreibtisch und klicke noch so ein bisschen Buckets irgendwie, was da so ist. Und dann sehe ich das und denke so, ist das ein SMS irgendwie? Ist das ein SMS-Text irgendwie? Your MFA-Code, tralala. Und ja, war es. Das war ein Bucket mit 200 Millionen Multifaktor-SMS. Ja, waren über 200 verschiedene Dienste. Ich habe jetzt hier die genommen, die wir dann, ich sag mal, publiziert haben und die auch Kantorkel dann auf der CCC-Seite publiziert hat. Es waren noch sehr viel mehr Dienste, die da drin hingen und noch sehr viel mehr dann auch noch an spannenden Sachen. Also ich sag mal, Gesundheitsdaten waren auch erreichbar. Es gab dann irgendwie einen Dienst aus Italien, der dann so, Arzt-Patienten-Kommunikation macht via individuellem Link und dieser individuelle Link führte direkt in die Arzt-Patienten-Kommunikation und dieser individuelle Link kam per SMS. War da auch mit drin. Das war eine ziemliche Vollkatastrophe. All diese Dienste haben irgendwie das Bedürfnis, SMS zu schicken und wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, SMS zu schicken, dann ist es so, man sucht sich einen Dienstleister als so einer und als ein Dienst sucht man sich einen Dienstleister, der SMS schickt, der das dann für einen macht. Und der hat dann womöglich noch einen Subdienstleister, je nachdem. Ich weiß nicht, wer von denen noch einen Subdienstleister hatte. Auf jeden Fall waren die am Ende alle irgendwie Kunden bei einer Firma namens Identify Mobile aus UK. Und diese Firma hatte aus Abrechnungsgründen wahrscheinlich, zumindest war das, wie ich mir das zusammengerechnet habe, hat dann erstmal alle SMS, die sie so verschickt haben, mitgespeichert. Diese Firma Identify Mobile hat den Job, die SMS, die dann ankommt via API-Call oder wie auch immer, dann in das Funknetz der jeweiligen Betreiber reinzubringen und hat dann irgendwelche Deals mit Telekom-Providern wie Telekom, Vodafone und Konsorten. Und wenn ich jetzt alle halbe Stunde einmal die letzten SMS da, die letzten halben Stunde kriege in so einem Bucket, dann weiß ich genau, wann ich irgendwie das timen muss, dass ich mich dann doch bei Airbnb in dem Fall einfach dann erfolgreich einloggen kann. Und ich weiß aus den ganzen SMS ja zum Glück auch schon, wer denn so ein Airbnb-Account überhaupt hat, weil man kann natürlich auch die Absender sehen. So. Das war das erste große krasse Bucket, was wir gefunden haben und da ging dann so für uns die Frage los, fuck, was machen wir denn jetzt? So, das ist irgendwie echt übel. Da kommt dann ein Prozess ans Tragen, der nennt sich Responsible Disclosure. Das ist dann irgendwie der erste Schritt, man findet ein Problem und denkt, ach du Scheiße. Und dann versucht man das irgendwie im Verantwortlichen mit allen möglichen Details zu melden. In dem Fall von Identify Mobile war das gar nicht so leicht. An so einem Bucket steht nämlich nicht dran, wem das gehört. Dieser IDM Data Store, da steht nicht Identify Mobile, hier ist unsere Webseite, bitte schreib uns eine Mail. Das steht da nicht drin. Das muss man sich erstmal überlegen, angucken und so weiter. Wenn ich jetzt sowas habe, dann versuche ich das Problem an die Verantwortlichen zu melden dann kann man auch noch auf sozialen Medien so einen Shitstorm machen, aber das mal lieber nicht, weil das ist dann eben genau nicht, nämlich das nicht responsible. Und wenn das gut läuft, meldet man das den Verantwortlichen, die bestätigen dann den Eingang und verstehen das Problem und dann am besten Fall machen sie sich dann auch noch dran, das dann zu beheben und danach kann man gemütlich öffentlich gemeinsam drüber reden. Die Frage ist jetzt immer, wen kann man ansprechen, wenn man sowas findet? Es gibt da im Wesentlichen drei große, ich nenne es mal Entitäten, die man ansprechen kann. Die erste Entität ist Amazon. Die sind immer für einen da, die schreiben einem gerne Standard-Mail zurück, wo sie einem sagen, ja, vielen Dank für deine Meldung und also das ist ganz hervorragend, dass du dich für unsere Kunden einsetzt und wir sind sehr stolz auf dich und all diese Dinge, aber Shared Responsibility, wir sind nicht zuständig. So, man kann das dem Besitzer melden. Dem Besitzer kann man das melden, dann kann man irgendwie dann seine Sherlock-Holmes-Mütze auspacken und sagen, hier, irgendwie, was kann das jetzt sein, was kann das heißen, wer kann dafür verantwortlich sein. Bei einigen Buckets ist es sehr leicht, bei anderen ist es sehr schwer. Und diesen Besitzer anschreiben und sagen, hey, da ist ein Problem. Das funktioniert, wenn man rausfindet, wer das ist, ganz okay. Und man kann auch Behörden anschreiben. Und Behörden sind dann so, alles was irgendwie Behörde ist, sei es irgendwie das BSI, seien es Datenschützer, wenn es irgendwie in Europa ist, gibt da auch noch so ein paar andere Institutionen irgendwie, Bei vielen Buckets ist es leider so, dass Amazon der einzige Ansprechpartner ist und das führt dazu, dass es in der echten Welt irgendwie sehr, sehr häufig so aussieht, dass ich mir halt einen Bucket angucke und dann feststelle, dann gucke ich, dass ich das irgendwie melde und dann ist es doch meistens wieder, dass ich das bei AWS einkippen muss, weil ich schlicht keine Ahnung habe, zu wem das gehört. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, die ich zusammengesammelt habe, dann sehen wir hier, dass von den Fällen, die ich AWS exklusiv gemeldet habe, und der Zeitraum, den ich mir hier angucke, geht bis irgendwie Mitte Dezember, dann hat AWS von den 53 Fällen insgesamt, die ich ihnen gemeldet habe, haben sie 2 geschlossen bekommen, indem sie dann dem Inhaber Bescheid gesagt haben, und 51 Fälle sind noch weiter offen. Das heißt, dieser Prozess bei Amazon, ich vermute, dass er so aussieht, passiert dann irgendwie, dass sie meine Mail nehmen und dann dem Verantwortlichen eine Mail schreiben. Ob der jetzt noch gültige Kontaktinformationen hat und all das, weiß ich nicht. Wenn ich selber rausfinden kann, wer denn jetzt dieser Besitzer ist und nur dem schreibe, dann schaffe ich das in 10 Fällen, dem Bescheid zu sagen und in 33, also dass den das erreicht und der das fixt, und in 33 Fällen hat das nicht geschafft. Wir haben uns hier irgendwie in Summe 128 Buckets angeguckt. Man kann mit diesen Zahlen jetzt ein bisschen Mathematik betreiben und ein bisschen statistisch und ein bisschen Mathe-Nerd werden. Und man kann sagen, dass es statistisch signifikant einen Unterschied macht, ob ich nur AWS Bescheid sage oder noch zusätzlich dem Besitzer Bescheid sage. Das ist hier diese 3:8. Und man kann auch sagen, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied macht, ob ich, wenn ich dem Besitzer Bescheid gesagt habe, zusätzlich noch AWS Bescheid sage. Ich finde, das ist eine ziemlich krasse Aussage darüber, wie wichtig AWS das ist, dass die Daten ihrer Kunden wirklich sicher sind. Weil warum kann ich besser Responsible Disclosure machen und den Leuten Bescheid sagen, als AWS, die Kontaktinformationen haben und die im Zweifelsfall auch administrativ Buckets abstellen könnten? Das ist für mich so ein bisschen so eine Frage. Ich kann aus diesen Zahlen noch ein bisschen mehr ablesen. Ich kann auch sehen, dass wenn ich diese, das müsste jetzt einmal aufgeteilt aufsplitten nach EU und Nicht-EU. Ich kann auch sagen, dass es in der EU deutlich leichter fällt, Leuten Bescheid zu sagen und denen dann auch, dass die dann agieren. Habe ich jetzt hier in die Zahlen nicht reingeschrieben, das wird die Grafik sprengen. Das ist für mich die Aussage eigentlich, sozusagen die Interpretation, die dahinter stellt, die DSGVO hilft uns ungemein, dass die Firmen Respekt davor haben. Es sind gar nicht so sehr die Behörden, die dann irgendwie tatsächlich was machen, sondern es sind eher die Firmen, die Respekt davor haben, vor der DSGVO und den dazugehörigen Strafen. Kommen wir zum Geschichtenteil, weil da wollten wir eigentlich hin. Ich habe eine sehr schöne Geschichte mit McDonald's erlebt dieses Jahr. Ich bin da nicht so häufig Kunde, von daher, ich kenne die nicht so gut. Die hatten so ein Bucket irgendwie mit Kindern irgendwie aus Deutschland von irgendeinem Gewinnspiel, wo dann irgendwie so drin stand, Name, Adresse, Geburtstag und so Dinge. So eigentlich die Dinge, die man halt nicht sehen sollte, wo so ein Datenschützer sagt, so nicht gut, gerade von Kindern. Aber McDonald's hat es geschafft, es innerhalb von 3 Tagen offline zu nehmen, und ich war fies, weil ich habe es am Samstag gemeldet. Als die am Montag angefangen haben zu arbeiten, ging das sehr schnell offline, und das möchte ich irgendwie mal Daumen hoch sagen. Ich habe das an die gemeldet und kann da sagen, die haben das an der Stelle mal gut gemacht. Die Bug Bounty, die sie mir spenden wollten in Höhe von 250 Euro, sind hier in dem 250 Euro Schweige auf ewig, habe ich gesagt, vielen Dank, spendet das doch an Netzpolitik, und das haben sie auch gemacht. Von daher... Genau, Daumen hoch für Meckes, haben sich für 250 Euro Applaus gekauft. Finde ich gut. Genau, Audi hatte auch, ich meine, wir haben ja gestern irgendwie schon einen schönen Talk gehabt zu VW. Audi hatte da auch gewisse Schwankungen. Die haben auch Azubis in Australien, die dann lernen, wie man irgendwie Automechaniker wird, so Dinge wie Ölwechsel, Bremsenwechsel und so weiter. Da hatten Azubis ihre Ausweisdokumente drin, so, ne? Das ist dann ja da irgendwie häufig dann ihre Driving License. Und das habe ich dann irgendwie an Vulnerability at Volkswagen gemeldet, wo ich eine nette Antwort-Mail bekommen habe, dass man sich nochmal bei mir melden würde. Ist nicht passiert, aber es war trotzdem irgendwann zu. Von daher, auch hier irgendwie hat das geklappt. Ihr merkt, ich rede hier über viele Buckets, wo das gut gegangen ist, irgendwann, wo es geklappt hat. Es ist nicht immer der Fall. Ich kann immer nur so und so viel erzählen, ohne irgendwie Leute in Gefahr zu bringen. Ich habe eine Zahnklinik in Südkorea gefunden. Ich kann kein Koreanisch. Deswegen habe ich, ich sag mal, beschränkte Mittel, da irgendwie mit denen in Interaktion zu treten und mir zu überlegen, wer das genau sein kann. Außerdem habe ich auch nur persönlich beschränkt Zeit. Deswegen habe ich dann irgendwie dem CERT und irgendwie AWS Bescheid gesagt und habe denen gesagt, das sind Medizindaten. Und wahrscheinlich stehen da auch noch Namen dran. Aber das interessiert irgendwie weder AWS noch das koreanische CERT. So, wenn da irgendjemand Kontakte hat, kommt gerne auf mich zu. Ich habe ein Bucket aus Australien gefunden. Das hat ganz am Anfang von diesem ganzen Projekt haben wir das gefunden, und da lagen irgendwie so 10.000 bisschen mehr Lebensläufe drin. von jungen Leuten, die halt erzählt haben, was sie alles Tolles machen, wie sie heißen, ihre Kontaktdaten, was man so alles in so einem Lebenslauf irgendwie hat. Das habe ich AWS gemeldet und habe gesagt, ich habe wirklich in diesem Bucket lagen nur Lebenslauf. Ich habe keine Idee, wem das gehört. Und dann ist ganz lange erstmal nichts passiert und dann habe ich irgendwann nochmal gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Die australischen Datenschützer, vielleicht können die mir helfen. Und ja, habe die angeschrieben. Hab dann gesagt, hier, das Bucket und so, ne, ganz viele australische Lebensläufe. Ja, australische Datenschützer haben mir dann auch geantwortet nach 3 Wochen. Ja, sie sind nicht zuständig. Sie könnten nämlich nicht ermitteln, wer das Bucket betreibt. Deswegen seien sie nicht zuständig und also hätten da wirklich nichts mit zu tun. Geantwortet von einer No-Reply-at-E-Mail-Adresse. Ja, schade. Ich bin dann nochmal auf AWS zugegangen und habe dann gefragt, wie denn da so deren Prozess ist, weil also ich würde schon erwarten, dass dieses Bucket irgendwann zuginge und ne, als ich dann diese Prozessfrage gestellt habe und auch auf mein Ticket von 2022 verwiesen habe, ne, wahrscheinlich habt ihr das in irgendeinem S3-Bucket eingelagert, dieses Ticket, guckt doch mal rein. Dann ist das Bucket irgendwann zugegangen. Da hat dann auch AWS verstanden, dass das irgendwie nicht funktioniert hat, was sie damals gemacht haben, an eine Mail schreiben und das einfach vergessen. Man kann Buckets noch auf nächster Ebene verkacken. Man kann Buckets auch öffentlich schreibbar machen, nicht nur öffentlich lesbar. Und das führt auch noch zu vielen tollen anderen Situationen, aber eine Situation ist, dass dann Leute irgendwie reinschreiben, irgendwelche Malware-Dinge, die da, sie da hoffen, die da ausgeführt werden. Wird natürlich nicht ausgeführt, das ist ein rein statischer Content. Und man kann diesen Content natürlich woanders hinladen. Hatte ich so ein Bucket gefunden, wo wirklich ein Haufen Malware drin war und dann AWS geschrieben, guckt euch bitte dieses Bucket an, ne? Irgendwie die ganze Liste an Dateien, die da drin ist, viel Malware dabei. Hier ist ein Beispiel, bitte guckt euch das an und guckt euch auch den Rest des Buckets an und dann legt mal los. Hat AWS geantwortet und gesagt, ja, wir haben uns das angeguckt, unsere Spezialexperten, und wir haben eine Datei dann entfernt. Habe ich zurückgeschrieben, wie sieht's denn aus? Da sind noch ganz viel mehr, die habe ich euch auch gesagt, dass da noch mehr ist. Ja, bitte mach ein neues Ticket auf. Ja, schade. Das ist weiter offen. Ich habe auch versucht, dem Besitzer schon Bescheid zu sagen, aber das ist der. Naja. Sitzt tatsächlich in Deutschland, der Besitzer davon. Dann auch noch ein Bucket. Manchmal muss man auch ein bisschen schämen, deswegen erzähle ich von diesem Bucket hier ganz offen. Der Bucket-Name ist nämlich nicht aus den Informationen, die ich hier erzähle, irgendwie offensichtlich. Tradeo. Tradeo ist eine Trading-Plattform für irgendwie alle möglichen Dinge, irgendwie Aktien, Währungen, auch bestimmt Krypto-Shit, keine Ahnung, die machen irgendwie soziales Trading. Da kann man Leuten followen und dann so reich werden wie die auch. Und ganz toll. Ausweise und Meldebestätigung sind so eine ganz wichtige Sache, wenn man irgendwo anfängt mit Bank- und Geldgeschäften zu machen, und dann muss man die ja auch da hochladen und natürlich liegen die dann in diesem Bucket drin. Die liegen da aus der ganzen Welt verteilt, Leute, und ja, die Kreditkartendaten sind so alt, dass die mittlerweile irgendwie alle abgelaufen sind. Ich habe das AWS gemeldet und ja, nicht? Ich habe das an die bayerischen Datenschützer gemeldet. Ja, das Bucket ist weiter offen. So. Das Ding ist, dieser Dienst, Tradeo, der ist irgendwann auf einer EU-Sanktionsliste gelandet. Und an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an Kai und Eva von der Zeit, mit denen ich dazu zusammengearbeitet habe, die das nochmal rausgebuddelt haben. Und die haben sich auch die Mühe gemacht, nochmal die Leute sich anzugucken, die Deutschen aus diesem Bucket versuchen zu erreichen und anzuschreiben und denen zu sagen, hey, hier, sag mal, wir haben da diesen Ausweis von dir gefunden. Kannst du uns mal deine Geschichte dazu erzählen? Und sie haben es tatsächlich geschafft, dass ein einzelner Ausweis mit dem Menschen in Kontakt zu kommen, und der war gar nicht von Tradeo, der war von eToro. Und eToro gibt es heute noch. eToro hat dann auch eine Anfrage von denen bekommen, aber hat irgendwie nicht geantwortet. Von daher würde ich auch an eToro für mich persönlich ein kleines Fragezeichen machen, aber das ist jedem selbst überlassen. Genau. Noch eine Geschichte von einem Bucket mit Medizindaten. Wir wollten ein bisschen was auch mit Medizindaten haben, und Medizindaten sind spannend. Wir hatten so ein Bucket gefunden, irgendwie so 3 Buchstabennamen, S-U-H. Relativ leicht zu raten, wenn man irgendwie mal sich überlegt, was man so an Wörtern raten kann mit wenig Buchstaben. Und das hatte irgendwie so mehr als 100.000 Medizindokumente drin. So Diagnosen und Verschreibungen und irgendwelche Arztbriefe, alles mögliche, was in so einem, von so einem Krankenhaus irgendwie so an Papier produziert wird. Und da haben wir dann erstmal gedacht, jo, das kriegen wir hin, Responsible Disclosure gemacht an die Verantwortlichen, auf Spanisch. Ich habe einen Kollegen gehabt, der irgendwie Spanisch kann, und dann auf Spanisch eine Mail geschrieben, Buenos dias, amigos. Ja, ne, hat nichts geholfen. Ne, ist auch andere Länder, andere Sitten, gehört da auch sozusagen so ein bisschen so zu. Da haben wir auch nochmal bei AWS gesagt, wir hätten da so ein Problem mit diesem Bucket da hinten. AWS, ja, Shared Responsibility, das ist, ne, also die Sicherheit unserer Kunden ist uns ganz, ganz wichtig, aber an dieser Stelle haben wir keine Verantwortung. Dann hat mein Kollege Martin Seeger einen Aufruf gemacht, auf Mastodon und der hat dann Kontakt gefunden zu Journalisten und Aktivisten, die dann in Kolumbien angefangen haben, irgendwie Strippen zu ziehen. Und darüber sind wir dann irgendwie an einen Beauftragten für digitale Transformation von der kolumbianischen Regierung gekommen. Der wiederum ist dann zum lokalen ZERT gelaufen, hat da auch die richtigen Kanäle erreicht, die dann wiederum irgendwie zu diesem Krankenhaus gegangen sind und gesagt haben, es gibt da ein Problem. Dann war das Bucket nach 10 Tagen zu. Ja? Was aber wirklich nicht sein kann, ist, dass man so eine lange Kette haben muss, um so ein triviales Fehlkonfig-Ding zu beheben. Das finde ich wirklich traurig und da müssen die Prozesse besser werden. Ich habe hier noch meine Seite, ich suche noch Kontakt zu gewissen Entitäten. Solltet ihr irgendwie zu einem von denen da gehören, dann lasst uns mal in Kontakt kommen. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich mich auch über Kontakt mit AWS freuen würde, ab von Standardantworten, weil also die Templates aus dem Ticketsystem kenne ich mittlerweile zur Genüge und würde mich freuen, da auch irgendwie noch mehr in Kontakt zu kommen und eine konstruktivere Zusammenarbeit zu erreichen. Notarify da oben, wie auch immer man das aussprechen möchte, möchte ich noch einmal erwähnen, das ist ein Dienst, wo man in der Blockchain seine Dokumente signieren kann und sagen kann, hey, ich habe hier mein Dokument zu dem Zeitpunkt gehabt. Ganz toll, es ist wieder, also, ne, also dieses ganze Blockchain-Dings ist auch hier irgendwie nicht an uns vorbeigegangen. Lenovo habe ich auch Interesse, mit denen zu reden. Die Heilsarmee aus den USA ist auch irgendwie noch nicht ganz geheilt von offenen S3-Buckets. Von daher, wenn ihr irgendwen da kennt, dann sagt doch mal Bescheid. Was ich als Zusammenfassung sagen kann. Responsible Disclosure ist manchmal verdammt schwierig. Es ist wirklich frustrierend zu sehen, wie wenig Leute da irgendwie meinen, reagieren zu wollen und meinen, irgendwie da jetzt mal eine Antwort zu schreiben oder dann irgendwie aktiv zu werden. Datenschützer, meiner persönlichen Erfahrung nach, können auch nur so und so viel helfen. Die machen aber eine Menge Eindruck auf die betroffenen Institutionen, wenn man sie dann in CC setzt oder auch direkt anschreibt. Und dann passieren Dinge schneller. Ich habe nicht genug Daten gehabt, um zu sagen, wenn ich jetzt einen Datenschützer in CC setze, passieren Dinge so viel schneller als ohne. Dafür reicht die Datenmenge nicht, auch wenn ich 128 Buckets gemeldet habe. Aber allein, dass die DSGVO da ist, hilft ganz, ganz viel in Europa. Was ich auch sehe, ist, dass AWS sich das Leben sehr leicht macht. AWS hat natürlich das Interesse, diesen Service S3 möglichst günstig zu machen und damit möglichst wenig Leute zu beschäftigen. Das heißt, Leuten wie mir freut man sich drüber, nimmt die Mail, nimmt meinen Namen raus, schickt die weiter an den Verursacher, den man ja irgendwie in seinem Kontaktformular mal irgendwann am Anfang hatte, und schickt diese Mail ab und dann ist der Case auch zu. Das ist zumindest meine Wahrnehmung der Dinge. Ich finde, das ist eine Sache, wo sich AWS das Leben zu leicht macht. Ich finde, AWS hat als Provider mehr Verantwortung, wenn sie davon wissen, dass da irgendwie ein krasser Leak zugange ist, als eine Mail abzuschicken und dann Ruhe zu geben. Ich weiß nicht, wie die Prozesse bei AWS wirklich aussehen. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, die ich habe. Und das ist, ich habe auch die mal versucht, ein bisschen zu fragen, wie denn der Prozess aussieht, gerade bei diesem Bucket mit den Lebensläufen. Ne? Wie ist denn euer Prozess gestrickt? Wie geht das jetzt hier weiter? Aber so richtig, naja, das war so eine Antwort von, das machen wir dann von Fall zu Fall und das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Dieses Identify Mobile Bucket, was wir an der Stelle hatten, möchte ich hier noch einmal erwähnen mit einer kleinen Geschichte. Ich habe dann ein paar Tage gesessen und gepuzzelt, wem jetzt dieses Bucket gehört. Und das waren wirklich brisante Daten da, weil ne, Microsoft SMS in Echtzeit, also schon geil. Und am Ende war ich ein bisschen verzweifelt und habe eine Mail an AWS geschrieben. Und das ist tatsächlich, da hat AWS was gemacht. Die Mail sah in etwa so aus. Hallo AWS, ich bin's hier wieder. Ich habe ein offenes Bucket gefunden. Die Geschichte kennt ihr schon. Dieses ist das Bucket, das ist die Datei. Bitte ladet euch diese Datei herunter, macht diese 3 Zeilen Python und lest eure eigene Multifaktor-SMS. Das hat geholfen. Nächsten Morgen war das Bucket zu. Aber es kann nicht sein, dass irgendwie AWS selber betroffen sein muss, dass da was passiert. Und das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Daher ist in meinen Augen das absolut nötig, dass AWS da an seinen Prozessen arbeitet. Es könnte ja zum Beispiel ein Prozess sein, der sagt, naja, lieber Kunde, du hast jetzt eine Woche Zeit und wenn du dich dann nicht meldest, dann machen wir das Bucket zu oder du hast in der Woche das Bucket gefixt. Und wenn du dich meldest, kriegst du von uns aus auch noch Verlängerung, aber eine Mail an den Kunden zu schicken und nicht zu wissen, ob der irgendwas draus macht, wird der Verantwortung in meinen Augen nicht gerecht. Und noch ein ganz wichtiger Satz aus der Hackerethik: öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Daten, wo wir hier irgendwie uns auf die Reise gemacht haben, um die zu suchen. Von daher, das solltet ihr euch immer in Erinnerung halten, dass die Hackerethik euch da irgendwie sagt, wo die Reise hingeht. Zu guter Letzt habe ich noch einen Aufruf. Wenn ihr in der Cloud arbeitet, mit irgendwelchen Cloud-Diensten, ich meine, S3 ist jetzt von Amazon das Produkt, aber die gibt es ja bei den anderen auch. Checkt die mal, guckt die euch mal an. Nehmt euch den Namen von diesem Bucket, tut den in euren Browser rein, hängt dann da die nötigen Endungen hinten dran. Bei Azure läuft es ein bisschen anders, aber guckt euch das einfach mal an und guckt, was da so ist. Wenn ihr da eine Dateiliste entgegengeschmissen bekommt, habt ihr wahrscheinlich ein Problem. Ich habe euch ein bisschen Tooling mitgegeben, dieser QR-Code dafür zu dem Link da oben. Dieses Tooling ist ein kleines Python-Skript, was euch erlaubt, ein Bucket, was man da angibt, in ein System zu schmeißen, das sich Greylock nennt. Das ist ein Log-Management, mit dem ich gelegentlich arbeite. Und dann schmeißt es euch das da rein. Und das Content-Pack, was da auch drin ist, das bereitet euch das im Greylock so auf, dass ihr euch dieses Bucket angenehm angucken könnt. Diese XML-Dateien sind ein bisschen nervig zu scrollen und das Tooling von AWS ist, naja, so ein bisschen nicht so schick manchmal. Wenn ihr in der IT-Security arbeitet, guckt doch mal euer DNS-Query-Log an, wenn ihr dann Zugriff drauf habt und überlegt euch mal, welche S3-Buckets da so drin sind. Überlegt euch mal, ob ihr in der Seite eurer Firma vielleicht so eine Security-TXT einbinden könnt, wo euch so Leute wie ich irgendwie dann schneller mit kontaktieren können und direkt an den richtigen Weg dann bei euch ankommen, dass das nicht dann irgendwo im Sekretariat falsch abbiegt und die Mail untergeht. Wenn ihr dann was gefunden habt, macht ein Responsible Disclosure und sagt hier, pass auf, da ist ein Problem. Nervt euch durchaus die Cloud-Provider. Nicht? Wenn die da regelmäßig Tickets haben, das ist dann schon, das merken die und das macht bei denen ja auch Arbeit, diese Tickets zu bearbeiten. Auch wenn ihr die Standardantwort bekommt, macht die nach einer Woche wieder auf und fragt nach dem Update. Wenn ihr wisst, von wem es ist, meldet es dem persönlich, tut einen Datenschützer in CC, irgendwie in ganz Europa funktioniert das ganz gut. Und zu guter Letzt, denkt an eure eigene OPSEC. Guckt, dass wenn ihr das macht, dass die eure IP-Adresse irgendwie, seid euch bewusst, dass man eure IP-Adresse auf euch zurückführen kann. Was ich euch erzählen kann, ist, dass auch wenn das Logging von S3-Buckets nicht angestellt ist durch den Kunden, Amazon trotzdem mitloggt, wer darauf zugegriffen hat und der Kunde das in einem Case wieder anfragen kann. Genau, wenn ihr Kontakt zu mir sucht, das gibt da so einen Mastodon-Account, da kriegt ihr mich, das ist auch der Link zum Mastodon-Account, von daher, ja. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Q&A und von daher sind wir am Ende angekommen von dieser kurzen halben Stunde. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank dir, Kasper, für die tiefen Einblicke und das große Risiko für deine Seele, das du auf dich genommen hast dafür. Ich denke, dafür nochmal ein ganz großer Applaus. Ich sehe schon Leute an dem Mikrofon, aber ich würde kurz nach Fragen aus dem Cyberspace bitten.
Genau, wir haben Fragen aus dem Internet. Zum einen gab es die Anmerkung, dass der Link zu dem GitHub-Repo nicht funktioniert.
Oh, dann habe ich den noch nicht public gestellt. Dann funktioniert er gleich.
Dankeschön. Sorry. Und dann haben wir die Frage, gab es einen Unterschied von Amazon im Umgang mit den offenen Buckets zwischen Europa und dem Rest der Welt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kann die Buckets, die ich exklusiv von Amazon gemeldet habe, die habe ich nicht in meiner Statistik nicht unterteilt, wo die hingehören. Weil das ist so, Amazon ist so die Senke für, ich sag mal, Restrampe, ne? So ganz salopp gesagt. Ich habe nicht gesehen, dass Amazon da anders mit gehandelt hat. Ich habe es ihnen aber das auch nicht explizit rangeschrieben, ob das jetzt ein europäisches Bucket ist. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir die Kategorien von besonders schützenswerten Daten nach unserer Datenschutzgrundverordnung, die habe ich durchaus in meine Excel-Tapete reingehängt, die ich Amazon dann irgendwie geschickt habe, wo dann so Daten standen wie Name, Adresse, Geburtstag und so weiter.
Dankeschön. Mikrofon 4, bitte.
Ja, hallo. Eine Frage. Diese 130 Buckets, hattest du bei denen auch nachgeschaut, ob die über die Google-Suche schon in irgendwelchen Foren rumhängen oder Kannst du quasi da ausschließen, dass du nicht der allererste warst, der die gefunden hat?
Ich würde das jetzt nicht auf die 130 projizieren, ich würde das auf die Gesamtzahl der Buckets projizieren, die ich gesehen habe. Wenn ich mir ein Bucket angucke und das öffentlich schreibbar ist, findet man sehr häufig eine POC.txt drin. In der POC.txt steht drin, hallo, ich bin Bug Bounty Hunter von irgendwo, du hast ein öffentlich schreibbares Bucket, bitte melde dich doch mal bei mir und zeig mir eine Bug Bounty. Von daher, ja, sehr viele andere Leute gucken sich auch andere Buckets an und ich bin sicherlich nicht der Erste, der sich Buckets anguckt. Es gibt da eine wachsende Anzahl an Dienen im Internet, wo man sich Buckets durchklicken kann, also ja, müsst ihr nachsuchen, gibt da irgendwie eine Handvoll von oder mehr, die euch dann Buckets anzeigen und wo ihr dann im gewissen Rahmen auch manchmal gegen Einwurf von Münzen dann drin suchen könnt. Okay. Also von daher, ich bin nicht der Erste.
Ich sehe noch eine Person an Nummer 4.
Hast du dir auch andere Services angeschaut oder auf AWS S3 beschränkt?
Wir haben uns auf AWS beschränkt, weil es mit AWS so schön leicht geht, Buckets rauszufinden, ob es sie gibt über DNS.
Danke.
Und das ist ja, das macht es einzigartig an der Stelle und das ist dann der Grund, warum wir uns komplett auf AWS beschränkt haben. Die anderen haben da ein bisschen andere Mechanismen, das ist ein bisschen komplizierter.
Ich sehe, es gibt weitere Fragen von der Datenautobahn.
Hast du auch mal offene Buckets gefunden, die mit Militär oder Behörden assoziiert waren? Und wie waren da die Reaktionen?
Also ich kann hier mal nochmal zurückgehen. Ich suche Kontakt zu. Das Department of Public Health Engineering in Bangladesch würde ich als Behörde sehen. Von daher ja, Haken dran. Zum Thema Militär, nein, tatsächlich nicht. Das liegt vielleicht daran, dass die ein bisschen mehr reguliert sind und dass die zum Teil auch eigene private Zonen in diesen ganzen Cloud-Diensten haben, wo es auf der Zone eine Einstellung gibt, dass man Buckets nicht auf diese Art exponieren kann. Das heißt, da gibt es immer noch ein bisschen mehr obendrauf. Tatsächlich Militärdaten in dem Sinne haben wir so nicht gesehen. Zumindest nicht bewusst. Es kann sein, dass wir da mal vorbeigescrollt sind und es nicht als solches erkannt haben.
Ich sehe aktuell niemand an den Mikrofonen. Wie sieht's aus im Internet?
Dann habe ich noch ein paar Folien zum Erzählen. Also fangen wir mal an.
Es gibt noch eine Frage.
Es gibt noch eine Frage, sorry, dann.
Was war das häufigste Naming Scheme von den Bucket ULs?
Also es gibt so coole Bucket-Finder, die haben einem, die bringen einem eine ganze Menge Ideen damit hinten dran für -prod, -dev und so weiter. Nehmt die und ihr habt genug gefunden. Ich glaube, die Auswertung, welches Schema jetzt tatsächlich am Ende das Beste war, haben wir gar nicht gemacht, auch wenn wir das irgendwie nochmal machen könnten wahrscheinlich.
Die Leute wollen noch mehr Fragen stellen.
Ja.
Wollen nicht noch mehr Horrorgeschichten hören, so für Nummer 4.
Da scheint ja sehr viel Gleichgültigkeit bei der Behandlung dabei gewesen zu sein. Gab es auch welche, die da offensiv reagiert haben, nach dem Motto, da darfst du gar nicht drauf? Oder haben die alle den Fehler bei sich erkannt?
Also irgendwie offensiv reagiert hat keiner. Die Sache mit Identify Mobile habe ich über den CCC gespielt, weil das tatsächlich ziemlich heiß war und auch der CCC danach eine Menge Post bekommen hat. Liebe Grüße an Kantorkel an der Stelle, der irgendwie gefühlt dann 200 Mal unterschreiben durfte, dass er jetzt tatsächlich irgendwie auch keine Daten davon mehr vorhält. Ich auch nicht.
Habe ich das richtig gesehen, dass es noch eine Online-Frage gibt, ja?
Eine Frage nach der Legalität. Hast du schon mal Abmahnungen bekommen oder?
Abmahnung habe ich noch keine bekommen. Ich habe mich mit Anwälten dazu unterhalten und die meinten, auf der Ebene, wo ich das mache, wo ich das komplett in einem Bereich mache, der explizit von Zugriffsschutz, der entfernt worden ist, ist das okay, sagten die. Zumal ich ja das Interesse habe, daran zu forschen und zu gucken, was da passiert. Man muss dazu sagen, eine Sache, die ich wahrscheinlich noch nicht gesagt habe, wenn man so ein AWS-Bucket klickt, per Default ist das erstmal zu. Man muss eine ziemlich eklige UI, die einem auch rot entgegenspringt, bei Amazon durchklicken, um das dann aufzumachen. Das kann man natürlich auch skripten, wo das nicht mehr so eklig rot ist, aber das ist schon ein bisschen Arbeit, dahin zu kommen, dass so ein Bucket so fehlkonfiguriert ist.
Nummer 4, bitte.
Danke für den Talk. Eine kurze Frage. Hast du im Rahmen deiner Recherchen herausgefunden, ob Amazon da irgendwie im Rahmen dieser Shared Responsibility belangt werden kann, dafür, dass diese Daten auf ihren Systemen offen stehen? Oder läuft das komplett bei den...
Das versuche ich immer noch rauszufinden. Also diese Shared Responsibility ist in meinen Augen an der Stelle vorbei, wo sie davon wissen, dass da Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Weil aus meiner persönlichen Sicht sind sie irgendwie Provider auf irgendeine Art und haben dann da eine Verantwortung, mindestens eine moralische aus meiner Sicht. Juristisch bin ich dem noch nicht beigekommen. Ich habe mir auch noch keinen Datenschützer erzählen können, dass ich genau mit dem Kniff sie dann in die Knie zwingen kann, dass sie sich ihrer Verantwortung entziehen können. Oder eben nicht mehr entziehen können.
Dann die letzte Frage von Mikrofon Nummer 1, bitte.
Danke. Ihr habt 128 Responsibility Disclosures gemacht. Mhm. Wie viele in Summe sind denn offen? Wie viele Buckets?
Das können wir uns hier angucken. Die Mathematik habe ich jetzt noch nicht ganz betrieben. Ich glaube, ich bin zu weit. Nein, hier zurück. Da, so Fallzahlen. Können wir uns ausrechnen. Das sind 128 in Summe. Ne? Also 2 sind offen, 51 sind zu bei AWS. Und dann können wir noch 3 draufrechnen, die ich auch noch mit dem Owner geteilt habe. Sind dann 5, 15, 16, 17, 18, 19 plus 5, 24 sind zugegangen. Ist nicht so viel.
Gut. Gut. Dann.
Darf ich noch mal ein paar Geschichten erzählen? Ganz schnell?
Nein. Ah. Oh.